So, irgendjemand hatte mal gesagt, vom Geist gehen die Dinge aus. Ne? Und genau so ist das. Vom Herzen gehen die Dinge aus. Der Körper weiß nicht, dass er ein Körper ist. Das Auge weiß nicht, dass es ein Auge ist, und das Auge weiß auch nicht, dass es sieht. Das Ohr weiß auch nicht, dass es hört. Und vor allem weiß es auch nicht, was es hört. Und das Gehirn weiß auch nicht, dass es Gehirn ist. Die Nervenstränge wissen auch nicht, dass sie Nervenstränge sind und dass sie Impulse übertragen. Ja, wer weiß das? Das Einzige, was weiß, ist das Chitta. Das Chitta weiß, dass da ein Gefühl gekommen ist, das weiß, dass ein Augenkontakt gekommen ist, also dass Farbe und Form ist, und es interpretiert das. Mit Hilfe der Gedächtnisfunktionen, mit Hilfe der Funktionen von Gedächtnis und der Assoziation wissen wir, dass eines ein Vorhang ist oder eine Wand ist oder diese Farbe oder jene Farbe. Und dazu brauchen wir diese verschiedenen Daseinsgruppen. Ne? Und das Chitta ist praktisch im Besitz über diese fünf Daseinsgruppen. Die erste Gruppe ist der Körper. Mit dem Körper kommen natürlich die sechs Sinne. Die sechs Sinne sind Hören, Riechen, Schmecken, Tasten, Fühlen, ne? Und Denken. Das ist der sechste. Das zweite ist Gefühl. Es gibt zwei Arten von Gefühlen. Es gibt das körperliche Gefühl und das geistige Gefühl. Die meisten Schwierigkeiten haben wir mit den geistigen Gefühlen, aber wir haben auch Schwierigkeiten mit den körperlichen Gefühlen. Bei den Gefühlen gibt es drei Unterscheidungen. Das ist das unangenehme Gefühl, das angenehme Gefühl und das neutrale Gefühl. Die dritte Gruppe, vorhin schon angesprochen, ist Gedächtnis und Assoziation, also alles, was wir sehen und sofort umsetzen in Label, das ist ein Bild, das ist ein Stuhl, das ist eine Türe, das ist ein Mensch, das ist eine Frau, das ist ein Mann. Das ist Assoziation oder Gedächtnisfunktion. Gedanken sind nur ganz kurze Gedanken, so aufblitzende Gedanken. Das ist die vierte Gruppe und das letzte Gruppe ist das Bewusstsein. Und das Chitta hat jetzt praktisch diese fünf Gruppen und spielt damit rum. Genauso wie das kleine Baby irgendwo in der Wiege liegt, ne, und zieht die fünf Kugeln, die Rassel, die es in der Hand hat, und das macht einfach nur pop, 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 pop. Einfach, falls es Interesse hat, da das Geräusch zu hören. Und genauso spielt das Chitta herum mit den fünf Gruppen, erzeugt dieses und erzeugt jenes. So wie wir vor unserem Computer sitzen und das darum spielen und dort rum spielen, da mal die Webseite anschauen oder jene Webseite und dann führt da wieder da was hin und da wieder was hin. Und dann zum Schluss sind dann 6 Stunden vergangen und wir wissen eigentlich gar nicht, was wir gemacht haben oder was wir gesucht haben. Zeit ist einfach rumgegangen. Jetzt sind wir hungrig oder müde oder abgeschafft oder haben uns aufgeregt, weil wir das gelesen haben oder jenes gelesen haben. Und dieses sind wirklich die Basisgruppen. Diese fünf Gruppen oder diese Toolbox, wie man auch oder Werkzeugkasten, den das Chitta hat, ne, um dieses ganze Universum zu bauen. Was anderes gibt's nicht. Das alles, was ihr irgendwo erfahren könnt, alles, was ihr sehen könnt, alles, was ihr wissen könnt, kommt aus dieser Toolbox. In den 80er Jahren Mitte der 80er Jahre, gab es im Englischen ein schönes Buch vom Physiker geschrieben, Brain in a Tank. Das Gehirn in einem Tank. Das nur an die Nervenenden angelogen und da hat er gesagt, das, oder hat einen Versuch gemacht, gesagt, du weißt gar nicht, ob das Gehirn weiß überhaupt nicht, ob das real ist, ne, was das fühlt, ne. Da kommen einfach Impulse rüber und es interpretiert das so. Ob das jetzt nun wirklich im Körper ist oder im Gehirn ist, das fühlt ein Körper, wissen wir nicht, ne. War ein sehr interessantes Buch. Oh, und wir wollen halt jetzt einfach mal schauen, wir wollen jetzt mal von unserer komplexen Welt, in der wir leben, wo es diese ständigen Sorgen, Nöte und Ängste, ne, und Befürchtungen gibt. Ne? Man braucht nur an Altern zu denken und dann wird es uns schon mulmig, oder wir denken an Tod und dann wird es uns mulmig, oder wir denken an Krankheit und dann wird es uns mulmig, oder wir denken, dass wir keine Arbeit kriegen oder nichts zu essen kriegen, Hunger, alles so, ne? Dass wir frieren müssen und so. Ja? Und was sind die Sachen? Was heißt das Frieren? Was heißt das Hunger? Was heißt das alles? Ne? Wir leben quasi in einer Welt der Symbole, so wie wir früher gesagt haben, der Professor lebt in seinem geistigen Elfenbeinturm und er hat vollkommen den Bezug zur Realität verloren. Ne? Der handelt nur noch mit seinen Wissenschaften darum. Ja, und wir sind auch nicht anders. Wir handeln nur noch mit Symbolen. Wir werfen uns diese Symbole als Worte an den Kopf. Ne? Und je nachdem, welche Symbole gekommen sind, werfen wir andere Symbole zurück. Was die eigentlich bedeuten, diesen Bezug zur Realität, ne? Zu dem Gefühl. Was heißt denn das Gefühl? Ne? Was ist denn das Gefühl von Neid? Was ist das Gefühl von Gier? Was ist das Gefühl von Liebe? Ne? Wissen wir das überhaupt noch oder wir sprechen nur noch drüber? Ne? Wir haben den Bezug irgendwie vollkommen verloren. Wir machen nur noch das aus, was andere darüber denken und dann checkt man das ab, na, was wir darüber denken. Aber das ist ja alles nur Denken. Wir denken nur noch übers Denken nach. Ne? Und da gab es so einen schönen Gruß. Denke nie gedacht zu haben, denn das Denken der Gedanken ist gedankenloses Denken. Ne? Wir denken eigentlich nie bewusst, sondern wir lassen einfach nur das Denken gehen und gehen und gehen und gehen und gehen. Und das, was erzeugt wird, das halten wir für Realität. Ne? Und deswegen gibt es der erhabene Buddha uns an die Hand und sagt, Leute, bringt es mal wieder auf die fünf Basiselemente zurück oder Basisgruppen zurück und dann schaut euch mal, wie das ganze Uhrwerk funktioniert. Ne? Also jeder, der früher eine mechanische Uhr gehabt hat, ne, der konnte die aufmachen und dann hat er nur Rädchen gesehen, oder? Und dann hatte die Rädchen, die tippten, sind rumgelaufen. Das eine Zahnrad hatte das andere gegriffen und das andere in das andere. Aber wenn man die Uhr offen hat, dann hat die Uhr überhaupt keine Bedeutung. Das sagt nichts, ne? Da steht ja keine Zeit da. Aber in dem Moment, wo wir zuklappen, und das sind zwei Zeiger, sofort sagt das, jetzt ist 5 Uhr, jetzt ist es zu spät oder jetzt zu früh oder jetzt ist es zu... Interessant, gell? Nur diese zwei Zeiger geben diese Meinung. Und wenn man es klappt, man es auf und dann sieht man nur 5 Rädchen. Und dann weiß man überhaupt nicht, was das soll. Ne? Und weil der erhabene Buddha das gesehen hat, hat er gesagt, schau doch mal bitte auf diese 5 Rädchen. Und dann seht doch, dass das alles nur eine Illusion ist, dass das alles nur eine Täuschung ist, dass diese Zeiger im Grunde genommen gar nicht existieren, dass ihr die Tür zumacht. Ne? Das, was existiert, ne, ist ein Gefühl. Ne? Okay, das fühlt man, das ist doch realistisch. Und das kann man sagen, ist angenehm, unangenehm oder neutral. Ein Gedanke weiß man, das ist ein Gedanke. Erinnerung weiß man, das ist eine Erinnerung. Ja, das ist real. Ne? Das, man weiß, dass eine Erinnerung ist hochgekommen. Ne? Oder Assoziation ist hochgekommen. Oder ein Sinn ist in die Ohren gekommen oder ein Sinn ist in die Augen gekommen. Ne? Augenbewusstsein oder Ohrbewusstsein oder was auch noch, oder Tastbewusstsein oder Schmackbewusstsein, ne? Das ist doch real. Und alles das, was wir aus diesem Sinneseindruck machen, ist ja nicht mehr real. Es geht ja schon in Gedanken, Assoziationen und so weiter und so fort. Und da bauen wir im Grunde genommen unsere ganzen Schwierigkeiten schon auf. Ne? Und wenn wir dann anfangen mit der Untersuchung, ja, dann müssen wir diese ganzen Sachen, die da ständig in unser Gehirn kommen, erstmal wieder, okay, in eine der Gruppen tun. Ne? Aha, okay, das war Körper. Alle Sinneseindrücke sind Körper. Ne? Das war ein Gefühl, okay, Gefühl. Das war eine Erinnerung, Assoziation. Das war, ne? Und dann sind wir nur bereit, ne, dieses ganze Gemisch da wieder einzuordnen, wo es eigentlich hergekommen ist. Ne? Und je mehr wir das einordnen, dann sehen wir, aha, da ist ein Gefühl gekommen und das stößt eine Erinnerung an. Das hatte ich doch schon mal. Bop, geht's, ne? Und dann mit dieser Erinnerung, da ist noch angeheftet so ein Gefühl und das tut dann was drauf und dann wird das Gefühl größer, dann kommt noch ein Gedanke zu, das will ich nicht, dann wird das Gefühl noch größer und innerhalb von wenigen Sekunden oder wenigen Minuten haben wir eine richtige, handfeste Emotion. Und das sehen wir, Emotion ist kein Basisgefühl. Ne? Emotion ist etwas Aufgebautes, Aufgepushtes. Und dann kann man das ganz klar sehen. Das ist ja kein Geheimnis, ne? Wir sehen das, ja. Genauso wie wir wissen, eine Lawine ist ja keine Basisfunktion. Ne? Wir wissen, dass man, wenn man eine Lawine auslässt, dann muss man einen Stein. Ne? Und der Stein rollt, ne? Und wenn er den Berg runterrollt im Schnee, dann nimmt er jedes Mal bei jeder Rolle nimmt ein bisschen mehr Schnee dazu. Ne? Und unten wird es eine Lawine, die uns zertrückt. Ne? Aber sehen wir den ersten Stein, dann krapschen wir den und dann passiert nichts mehr. Ne? Und genauso ist es bei uns. Sehen wir den ersten Gedanken und ersetzen mit Butter, dann hört alles andere auf. Das war gerade ein sehr unangenehmer Gedanke, ne? Der hätte normalerweise zu Hass geführt. Sagen wir Butter und dann ist er weg. Und dann muss der Hass damit auch wegfallen, weil er keine Nahrung mehr findet. Weil sonst hätte er wieder eine Erinnerung angerufen, die machen wir auch wieder mit Butter kaputt. Ja, und dann ist alles weg, ne? Und dann ist nur noch Ruhe, dann ist nur noch Butter im Glas. Und deswegen funktioniert es so wunderbar. Ne? Wenn man ein ärgerliches Gefühl hochsteigt, machen wir Butter, 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 Butter und nach 2-3 Minuten ist das ärgerliche Gefühl weg. Ne? Wenn es nicht gleich wieder angestoßen wird, dann machen wir wieder Butter, Butter, Butter und dann ist es wieder weg. Ne? Und sehen wir, diese ganzen unangenehmen Gefühle, die Sachen, gegen die wir ständig tagtäglich ankämpfen, in unserem ganzen Leben, ne? Die können wir so einfach kurieren. Butter, 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 ne? Und weg, ne? Der hat aber was Schlechtes gesagt. Butter, 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 ne? Man weiß nur noch ein Geräusch und es ist weg. Und wenn das nicht etwas eines unserer Muster ist, ne? Eines unserer Verhaltensmuster, kann man das ziemlich schnell aus dem Geist schieben, ne? Und dann haben wir 95% aus dem Geist rausgekehrt, ne? Und die 5%, ne, die in unserem Geist bleiben, das sind Verhaltensmuster, also Charakter, die von unserem Charakter herkommen. Und da muss man dann analysieren, ne? Aber den größten Teil können wir einfach rauswischen, ne? Und dann haben wir schon mal so viel Ruhe, dass dann die meisten dann mit der Meditation aufhören und sagen, mir geht's doch schon gut, ne? Brauche ich nichts weiter zu machen. Aber dass sich das dann Ganze wieder aufbaut, das wissen wir auch. Ne? Wir wissen ja im Haushalt, ne? Wenn wir 3 Wochen nicht Staub geputzt haben, dann sammelt sich der Staub wieder an. Und der kommt ja irgendwo her. Ne? Der Dreck und der Staub, der kommt irgendwo her. Und wenn wir nicht tagtäglich putzen oder wöchentlich putzen, ne? dann sammelt er sich an. Ne? Und wenn er sich ansammelt, dann verstopft er unsere Nase und Atemwege und dann müssen wir husten und dann werden wir krank und was weiß ich auch noch. Ne? Und genauso ist es mit dem Geist. Wenn wir uns im Geist nicht reinigen, ne, dann wird der Geist krank und wenn der Geist krank wird, dann wird der Körper auch noch krank. Ne? Weil das, was im Körper passiert, ist ja nur eine Auslagerung des Geistes. Ne? Das muss man jetzt erstmal glauben, solange bis man sieht, wie der Geist, wenn er irgendwas nicht verdauen kann, wenn er irgendwas nicht akzeptieren kann, dann irgendwann in den Körper auslagert und das dann zur Krankheit wird. Das wird dann wirklich unförmig. Ne? Und dann kann man das, wenn man dann meditiert, kann man das dann sehen und dann schaut man sich das an, was zu dieser Krankheit führt, welche Form von negativer Einstellung oder Form von Ablehnung oder sonstiger Form. Und dann löst man diese Form auf und dann wird auch der Körper wieder gesund. Das Chitta ist der Bauer dieses Körpers. Ne? Das müssen wir wissen. Oder das Chitta, was man im Deutschen als Herz und Geist, also eine Kombination von Herz und Geist, das ist aber noch viel, viel mehr, ne, bezeichnen kann, das hat diesen Körper gebaut. Deswegen kennt es diesen Körper so unheimlich gut. Wir brauchen nämlich nur dann Augen schließen und in den Körper reinzugehen. Und das Chitta kennt den Körper von innen und auswendig. Ne? Der weiß sofort, was ist. Ne? Dann brauchen wir das nicht so zu erzählen. Da brauchen wir keinen Doktor zu fragen, was wo was ist. Ne? Das Chitta weiß das alles. Ne? Das Chitta weiß, wenn wir das mal hinführen, ne, und sagen, ne, wie war denn mein letzter Tod, ne? Das weiß es auch noch. Wollen wir meistens nicht wissen, ne? Weil Tod ist nicht angenehm, ne? Und deswegen haben wir das verdrängt, ne? So wie wir gewisse unangenehme Empfindungen in unserem Leben, ne, die wir früher am Anfang oder vielleicht in unserer Kindheit erfahren haben, vollkommen aus dem Geist verdrängt haben, ne? Wollen wir gar nicht mehr wissen, wollen wir uns gar nicht mehr dran erinnern, ne? Und so haben wir diese Dinge auch verdrängt. Das heißt aber nicht, dass das Chitta das nicht weiß, ne? Das Chitta weiß alles, ne? Nicht nur dieses Leben, sondern das letzte Leben, sondern das alle Leben vom Anfang an bis zum Ende, ne? Und deswegen, wenn man zum Beispiel, was im Buddhismus auch sehr häufig angeraten wird, die Kontemplation über den Tod macht, dann kann das sein, dass man ein paar Erlebnisse bekommt, wie man gestorben ist. Ne? Das ist dann meistens dann nicht so angenehm. Ne? Wenn man dann sieht, wie man dann plötzlich verbrannt wird, ne? Bei lebendigen Leibe, ne? Okay. Aber das ist ja nur eine Erinnerung, das ist ja nicht. Aber es kommt einem vor in dem Moment, ne? Die Erinnerungen sind ja teilweise wirklich realistisch, ne? Und es kommt dann einem vor wie die Wahrheit. So. Es war aber jetzt nur eine Ausweiche. Wir wollen zurück, ne? Wir wollen versuchen, ne, zu verstehen, was geht denn eigentlich in unserem Geiste vor? Wer macht was, ne? Wer ist denn verantwortlich für all diese Dinge? Und was verantwortlich ist, ist das Chitta, ne? Ist dieser Geist Herz. Ne? Das ist verantwortlich für all diese Probleme. Das ist nicht der Körper, was ich vorhin gesagt habe. Es ist nicht der Körper, der verkrampft ist. Ne? Es ist das Chitta, das verkrampft ist. Und weil das Chitta verkrampft ist, ist automatisch auch der Körper mit verkrampft. Entspannen wir das Chitta, ja, dann entspannt sich ganz automatisch auch der Körper. Muss er. Das Chitta hält den Körper praktisch mit all seinen Dingen, mit den Nerven, mit den Muskeln und so weiter, dermaßen angespannt da, ne? Und dann lässt man das Chitta los und dann macht der Körper, ups, und dann sitzt er ganz automatisch, ganz bequem da. Und das kann man erleben. Nämlich in dem Moment, wo man in diese angrenzende Sammlung oder in diese, was habe ich vorhin gesagt, an Access Samadhi, Zugangs Samadhi geht, ne? Dann plötzlich sitzt man ganz aufrecht da, ganz entspannt, ganz ruhig, weil der Geist überhaupt nicht mehr sich mit dem Körper beschäftigt, ne? Der erlebt einfach nur noch. Der haftet da nichts mehr an und dann sitzt der Körper da, ne? Und der Geist kann sich mit anderen Dingen beschäftigen. Zum Beispiel all diesen Welten, die wir überhaupt nicht kennen. Von denen wir zwar gehört haben, aber die wir nicht kennen. Diese 36 Daseinsebenen, die es dem erhabenen Buddha zufolge gibt. Und da könnten wir uns eigentlich, wir haben den Zugang in dieser Form von Samadhi, und können, wenn es uns irgendwie interessiert und wenn uns irgendjemand eine Anleitung geht, wie wir da hinkommen, also in eine der himmlischen Welten oder in der höllischen Welt, ne? Dann könnten wir da mal hingehen und könnten uns mal anschauen, wie die Wesen dort leben. Und dann wissen wir eigentlich, dass es denen gar nicht gut geht. Ne? Vor allem, wenn wir in die unteren Regionen kommen. Die haben sehr viel Dukkha, sehr viel Leid. Und die bereuen eigentlich, das getan zu haben, was sie darunter geführt haben. Nur wir als Menschen sind die einzigen Wesen, die andere Wesen nicht sehen. Ne? Also bis auf die Tiere sehen wir gar nichts. Die himmlischen Wesen sehen alle Wesen. Ne? Die Geister sehen auch viele Wesen, ne? Viele Daseinsbereiche. Und die wissen, was sie falsch gemacht haben. Hm? Nur wir. Ne? Wir laufen herum, als ob es nichts anderes als den Mensch gibt. Ne? Wir laufen durch die Wesen durch, ne? Die vor unserer Nase sind. Ne? Oder die an den Straßenkreuzungen hängen, ne? Die Geister, die an den Straßenkreuzungen hängen, weil sie dort eben im Unfall gestorben sind und nicht mehr wissen, wie sie weiterkommen. Weil sie immer noch denken, sie leben, ne? Weil ihnen niemand zu ihnen gekommen ist, hey, ne? Du bist jetzt tot, ne? Weißt du, jetzt kannst du mal weitergehen, ne? Hängen sie noch da. So, das ist im Grunde genommen dieses Zugang, Samadhi, ist eine Form, wo unser Denken aufhört. Ne? Das Denken hindert uns daran, diese Form von Samadhi, diese Form von Sammlung oder Ruhe oder Konzentration zu erreichen. In dem Moment, wo wir das Denken aufhören oder wo wir nur noch Buddha denken, also einspitzig sind, dann kommen wir auch in diese Ruhe rein. Ne? Und dann hören alle unsere Probleme auf. Wirklich alle. Wir kommen vollkommen, wenn wir rauskommen, sind wir vollkommen zufrieden. Und nicht nur das, das ist immer ein Zeichen, dass wir im Samadhi gewesen sind. Wir sind energetisch. Wir sind aufgeladen. Als ob wir voll wach sind. Ne? Das ist natürlich dann im tiefen Samadhi, das ist noch viel frappierender, dieser Unterschied. Ne? Da fühlt man sich, als ob man in eine Steckdose gelagert hat. Ne? Pops. Der Geist so vollkommen scharf, was auch immer er anschaut, ne, das schaut er vollkommen durch. Ne. Sieht er sofort, schneidet es, das ist wie ein Laserstrahl, schneidet sofort durch. Da braucht man überhaupt keine Anstrengung. Und aus diesem Grund ist das Samadhi ist ein Teil des Weges, der uns aus dem Dukkha oder der uns aus der Unzufriedenheit, aus all unserem, aus all unseren Problemen befreit. Ist er ein Teil davon. Samadhi, Sila, die 5 Tugendregeln. Samadhi, Konzentration, die Geistesgegenwart oder das Gewahrsam. Und dann Panya, das heißt Weisheit oder Untersuchung, Analyse. Analyse, Untersuchung habe ich vorhin kurz angesprochen. Aber warum ich wieder zurück bin zum Samadhi ist, wir können so viel analysieren oder nachdenken, so viel wir wollen, aber das fruchtet nicht, wenn wir nicht diese Form von Konzentration haben. Diese Form, wo das einfach durchtrennt. Ne? Das ist dasselbe, wenn wir ein Messer haben, eine Tomate schneiden wollen und das Messer ist nicht scharf. Dann können wir alles machen, was wir wollen, aber wir können die Tomate dann nur noch zerquetschen. Und wenn wir die zerquetscht haben, dann sehen wir die Struktur der Tomate nicht und das war alles sinnlos. Ne? Also mit einem Geist, der nicht scharf ist, der nicht die Dinge durchdringen kann, brauchen wir gar nicht anfangen mit der Untersuchung. Ne? Vipassana, wenn ihr mit Meditation bekannt seid, Vipassana heißt ja Einsichtsmeditation. Aber wenn der Geist nicht ruhig ist, dann kann er so viel denken und Einsicht machen, wie er will, aber er kommt nicht durch. Er ist einfach nicht scharf genug, dass er die Dinge durchschneiden kann. Und das wird häufig, gerade im Westen, vergessen. Und deswegen konzentriere ich mich erstmal immer darauf, dass die Leute wissen, Samadhi, was ist Konzentration? Und welche Power dahinter steckt? Ne? Da steckt eine unheimliche Power, unheimliche Energie. In dem Moment, wo ich mich mal wirklich konzentrieren kann, wo ich mal wirklich loslassen kann, da ist der Geist dermaßen energetisch, ne? Und der ist vor allem vollkommen objektiv, ne? Der schneidet sich selber durch, ohne dass es ihn interessiert, ne? Der will das jetzt wissen, ne? Und dann schneidet er sich durch, ne? Und dann schaut er nach innen, ne? Und dann sieht er die ganzen Bauteile, die wir Körper nennen, ne? Aber wenn du jetzt natürlich so ohne ungeschärften Geist hast, und dann denkst du, dann schneidest, oh, das mache ich nicht, ne? Das ist sofort, ne? Der ist nicht objektiv, sondern subjektiv. Das ist ja mein Körper, das ist ja mein Gefühl, das ist ja mein Gedanke, das ist ja meine Ansicht, ne? Und dann ist er doch subjektiv, ne? Dann kann er doch, was auch immer er untersucht, kann er doch nicht untersuchen. Das Objekt, das ich untersuchen will, das muss ich doch erstmal dahin stellen. Aha, okay, das bin ich nicht, das gehört mir nicht, dies ist nicht mein Selbst. Da ist ein Gefühl. Und wenn ich sage, da ist ein Gefühl, dann ist es ja nicht mein Gefühl, dann kann ich das mal untersuchen. Genauso wie ihr im Kino seht und dann seht ihr einen Film, ne? Den könnt ihr ja analysieren, ne? Ist jetzt ja davor, ne? Könnt ihr analysieren, was da vor sich geht, oder? Aber ihr identifiziert euch damit und deswegen lacht er mit und deswegen weint er mit und deswegen versucht er manchmal das Skript zu ändern. Sagen, da ist der Böse, passt doch auf, ne? Aber der Film ist ja nicht so geschrieben, ne? Wir versuchen, das ist im Grunde genommen, witzlos, das Skript eines Filmes, den wir gerade sehen, zu ändern, ne? Das Skript ist schon geschrieben, ne? Wir müssen halt den Film bis zum Ende schauen. Und genauso ist es mit unserem Lebensfilm. Ne? Skriptischer geschrieben. Bis zum Ende des Lebens ist es so ziemlich geschrieben. Ne? Das muss man halt schauen und verstehen. Wir können ja gewisse Dinge ändern, aber das meiste können wir im Grunde genommen, es ist schon vorgefertigt. Ne? Genauso wie unser Lebensalter vorgefertigt ist, ne? Das ist alles karmisch abhängig. Ne? Vom Karma abhängig. Was wir in den letzten Leben gemacht haben, das bestimmt unser diesiges Leben. Wie wir jetzt allerdings mit den Dingen in diesem Leben umgehen, das ist eine Sache, wo wir die freie Entscheidung haben. Wo wir das ablehnen können oder befürworten können. Sagen, okay, habe ich gemacht. Also, wenn ich mal schneller gefahren bin, dann muss ich halt bereit sein, um die Strafe zu zahlen, oder? Wenn ich die Strafe nicht zahlen will, dann fahre ich auch nicht schneller. Oder wenn ich nicht ins Gefängnis gehe, dann gehe ich auch nicht gegen die Gesetze an. Ne? Dann halte ich mich an die Gesetze. So. Das muss man alles wissen. Machen wir ja normalerweise auch. Ne? Wir sind ja brave Bürger und dann halten wir uns an die Gesetze, weil wir uns einfach nicht dieser Unangenehmheit unterziehen wollen, dass wir ins Gefängnis kommen oder dass wir eine große Strafe zahlen wollen. Ne? Und genauso hat der Abne Buddha das gesehen und hat gesagt, liebe Leute, das sind 5 Tugendregeln, haltet ihr die ein, dann habt ihr das Anrecht wieder, Mensch zu werden, haltet ihr nicht ein, ja, dann müsst ihr für eine Weile unten, ne? Also ins Gefängnis. Ob das jetzt nun im Tierreich ist oder im Geisterreich ist oder im Dämonenreich ist oder in einem der höllischen Bereiche ist, na, das kommt drauf an, was wir gemacht haben. Das ist genauso wie im Strafgesetz. Ne? Und da wissen wir auch, ne? Nichtwissen schützt nicht vor Strafe. Ne? Das weiß man doch, oder? Du kannst nicht zur Polizei hingehen, das habe ich aber nicht gewusst, dass Stehlen verboten ist. Deswegen buchtet sie dich trotzdem ein. Ne? Und dann kannst du auch nicht am Ende deines Lebens sagen, das habe ich aber nicht gewusst, dass das Lügen also verboten ist oder dass sexueller Missbrauch verboten ist und deswegen bin ich jetzt in der Hölle. Ne? Ja, das ist einfach so. Ne? Die erste Tugendregel ist, ich soll keinem Lebewesen oder ich übe mich darin, keinem Lebewesen Leid zuzufügen. Die zweite Tugendregel, nichts zu nehmen, was einem nicht gegeben worden ist. Das heißt nicht nur stillen, ne? Schon sicher sein, dass das, was man sich nimmt, dass das einem wirklich von Herzen gegeben worden ist, ne? Oder dass es erlaubt ist. Die dritte, keinen sexuellen Missbrauch. Das heißt, ein Partner, und damit ist das auch gut, ne? Nicht dann noch außerhalb der Ehe nach irgendwelche anderen Gepflogenheiten pflegen. Ne? Also im Thai heißt es dann, eine kleine Frau zu haben oder einen kleinen Mann zu haben, neben dem Ehemann, in der Partnerschaft treu und dann niemand aufgrund seiner Macht, seiner Autorität oder Position sexuell auszunutzen. Ne? Für seine eigenen sexuellen Bedürfnisse auszunutzen. Weil es ist doch ganz klar, dass jemand, der abhängig ist von uns, obwohl er nicht will, eher bereit ist, sexuell nachzugeben, um sich einen Vorteil zu erwarten. Und das ist sexueller Missbrauch. Also Lehrer mit Schülern, ne? Ganz klar. Egal was für ein Lehrer, ob das jetzt ein Universitätsprofessor ist mit seinen Studenten oder ein Lehrer in der Schule mit seinen Schülern oder auch ein Meditationslehrer mit seinen Schülerinnen, ne? Ist einfach sexueller Missbrauch. Ist nicht erlaubt. Und was haben wir noch? Die vierte Tugendregel, keine Lügen, keine unrechte Rede, keine harte und verletzende Rede. Und bei Deutschen müssen wir noch sagen, keine Kritik, ne? Keine verletzende Kritik. Das ist nämlich gut. Den anderen zu kritisieren, wird immer schnell. Ne? Aber wir müssen uns mal überlegen, ne? Wenn uns jemand kritisiert, dann verletzt uns doch auch, ne? In den meisten Fällen verletzt es uns. Ne? Außer wenn es uns auf eine Art und Weise beigebracht worden ist, wo wir das akzeptieren können. Also das ist bei allen Menschen, egal in welchem Land die leben. Ob das jetzt in Thailand ist oder Deutschland ist, die müssen alle da aufpassen. Ne? Also das geht so schnell aus dem Mund heraus, dass man gar nicht weiß, was da rauskommt. Ne? Nur weil man seine Gedanken einfach nicht sieht. Die sagen, jetzt will ich das sagen. Aber bevor wir was sagen wollen, muss doch ein Gedanke da sein. Der Mund geht nicht von alleine auf. Ja. Da muss schon eine Anstrengung, ne? Im Grunde genommen, wenn man sich das, wenn man mal wirklich konzentriert ist, wenn man mal wirklich das sich anschaut, was da passiert, ne? Wie das Chitta in Gedankenform, wie dieser Gedanke dann, wenn man was sagen will, umgesetzt wird, ne? Das kann man alles beobachten. Wenn man konzentriert ist. Und dann werden die Muskeln, dann wird der Mund aufgemacht. Und dann kann man das richtig beobachten, wie dann das Wort raus, dieser Gedanke, der das Wort formt, rauskommt. Ne? Aber das heißt natürlich, man muss extrem achtsam sein. Ne? Man muss alle Regungen des Geistes mitbringen. Und wenn man alle Regungen des Geistes mitkriegen will, dann sind es ungefähr 3000 Geistesmomente in einem Augenblick. Ne? Und das ist verdammt viel. Im Grunde genommen kann man sagen, das ist eine ganz schnelle CPU. Ne? Wir haben da einen ganz schnellen Computer. Das Schöne bei unserem Computer ist, dass er kein Parallelprozessor ist, sondern einfach ein Schritt nach dem anderen. Ne? Ein Befehl nach dem anderen. Ne? Und deswegen können wir nämlich einhalten. Können wir nämlich Buddha, Buddha, Buddha machen. Oder beim Computer sagt man Nop, 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 No Operation, No Operation, No Operation. Und dann macht er auch nichts. Und wenn wir Buddha, Buddha, Buddha machen, dann macht er auch nichts. Und das ist diese Geistesgegenwart zu haben. Und dann können wir nämlich, wenn wir das Samadhi gemacht haben, also die fünfte Tugendregel noch, kein Alkohol, keine Drogen, alles das, was die Geistesgegenwart vermindert. Das ist der einzige Grund, ne? Weil wie oft haben wir Dinge gesagt, wenn wir Alkohol getrunken haben oder Drogen genommen, wie oft haben wir Dinge gemacht, die wir nachher im Grunde uns dann dafür schämen oder die wir bereuen, ne? Aus diesem einzigen Grund, ne? Dass da nichts Schlechtes durchkommen kann. Dass wir immer Kontrolle haben über das, was wir tun oder was wir lassen, ne? Wenn wir diese Geistesgegenwart haben, um zu sehen, was da vor sich geht im Geiste, ne? Ja, dann können wir auch untersuchen. Dann kann man nämlich anfangen, ne? Dann kann man nämlich anfangen, um zu sehen, wie solche Dinge entstehen. Was denn da alles zusammenhängt, ne? Mit den ganzen Emotionen, wenn wir mit Emotionen kämpfen, dann schauen wir uns doch mal eine Emotion an. So, okay, wie entsteht so eine Lawine, ne? Ich sag bei Emotionen immer Lawine, weil das alles aufgeschaukelt ist, ne? Und dann sehen wir es. Irgendwas hören wir, irgendwas sehen wir, wupp, Assoziation, und dann kommt Gedanke, dann kommt Gefühl, dann kommt Gedanke, Gefühl, und es rollt, dann rollt, 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 und dann plötzlich ist es so ein Ding, ne? Und dann können wir nicht mehr anders als das rauspusten, ne? Wenn das Ärger ist, dann pusten wir es am nächsten los, obwohl der überhaupt nichts damit zu tun hat, ne? Wir haben nur irgendwas gesehen, das uns an was Schlechtes erinnert hat. Und wusch, raus, ne? Und da hilft natürlich das Buddha oder die Achtsamkeit auf den Ein- und Atmen. Wunderbar. Wir kriegen das mit. Das fühlt sich so sofort so ein bisschen unangenehm an. Ne? Und dann wird's heißer und heißer und heißer. Und dann sagen wir Buddha, Buddha, Buddha. Und dann wird's kälter und kälter und kälter. Wir ziehen praktisch das Holz aus dem Feuer. Ne? Wir hören auf, dass die Lawine sich weiter dreht und immer größer wird. So, irgendwann wird sie nicht mehr haltbar sein und dann gehen wir halt mit der Emotion mit. Ne? Und da haben wir uns nie was Gutes angetan. Das hat immer zu unheilsamen Dingen geführt, sind wir einer Emotion gefolgt. Und dann können wir untersuchen. Dann können wir untersuchen, okay, wie unterscheidet sich ein geistiges Gefühl von einem körperlichen Gefühl? Was ist jetzt genau ein körperliches Gefühl? Was ist jetzt ein geistiges Gefühl? Was ist ein Gefühl überhaupt? Ne? Dann schauen wir Gefühl, was ist das, ne? Wir haben ja ständig Gefühle im Körper. Das ist ja nicht so, dass der Körper nur ab und zu mal Gefühle hat. Nein, ihr macht die Augen zu und dann überall. Ne, es ist eine ständige Veränderung. Ne? Da ist nie Ruhe in diesem Körper. Ne? Ständig, das sind 1000 Prozesse. Oder Millionen von Prozessen. Und das fühlen wir doch alles. Ne? Heutzutage in unserem heutigen Leben kriegen wir das natürlich alles nicht mehr mit, ne? Weil wir immer nur in unsere Gedankenwelt oder wie der Hans Kuck in die Luft durch die Gegend rennen. Deswegen kriegen wir doch gar nicht mit. Wenn wir den Arm bewegen, kriegen wir schon gar nicht mehr mit, ne? Aber das sind tausende Gefühle allein in der Armbewegung, ne? Oder die meisten kriegen gar nicht mehr mit, wenn sie sich kratzen, ne? Warum kratzen sie sich eigentlich? Und fragen sich nie, ob das Kratzen überhaupt was hilft, ne? Es intensiviert den Schmerz im Grunde genommen. Aber trotzdem kratzt es sich, ne? Ne? Gar nicht mehr wissen, warum sie eigentlich diese Dinge machen. Gar nicht mehr wissen, wie sie den Körper mal programmiert haben. Den haben sie einmal in den ersten 15 Jahren unseres Lebens haben wir den Körper programmiert. Zack, 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 das macht so. Laufen geht so. Springen geht so. Rennen geht so. Denken geht so. Naja, und dann lassen wir den einfach laufen, oder? Manchmal verfeinern wir, aber meistens lassen wir einfach so laufen. Wir haben das programmiert, na, und dann interessiert es uns nicht mehr, sondern dann wollen wir größere Dinge. Und dann haben wir uns auf die größeren Dinge. Und dann verlieren wir im Grunde genommen diese Achtsamkeit auf den Körper. Also wenn du laufen lernst mit 2, 3 Jahren, na, dann bist du vollkommen hundertprozentig achtsam auf deinen Körper, was da los ist. Ne? Du musst nämlich die Muskelbewegung koordinieren, dass du aufstehen kannst. Das Zitter hat überhaupt kein Interesse an der Außenwelt. Ne? Das will jetzt einfach nur laufen lernen. Und dann muss das halt das Ganze lernen. Ja, wo kommt das her? Das Laufen lernen. Warum sagt man lernen? Warum sagt man sprechen lernen? Ja, diese Koordination von diesen Sprachmuskeln. Ne? Um laut herauszubringen. Ne? Ja, das müssen wir auch alles lernen. Und damit ist ja noch nicht genug, ne? Dann müssen wir auch noch denken lernen. Ein 5-Jähriger kann nicht denken, selbst wenn er jetzt sprechen kann, kann er noch lange nicht richtig denken. Oder? Und deswegen gehen wir doch auf die Schule, 16 Jahre lang, ne? Ja, und dann haben wir das, ja, dann haben wir natürlich also unseren Computer wunderbar programmiert, ne? Und dann kann man jetzt immer spielen, ne? Ein Spiel nach dem anderen. Und dann vergessen wir natürlich den ganzen Bezug zu unserem Körper. Den Bezug zu den Sinnen. Und dann sind wir einfach nur noch auf der Metaebene, ne? Auf der Ebene der Symbole. Und dann wissen wir eigentlich gar nicht mehr, was das heißt. Und deswegen ist das Erste in der Meditation, dass man wieder zurückkommt zum Körper. Hey, hallo, was hast du eigentlich? Was ist Körpergefühl eigentlich? Und dann schauen wir an und dann gehen wir in den Körper dahin. Und irgendwo ist da immer nur ein Sausen von Elementen, ne? Ein ständiges sich verändern, ne? Und dann, wenn wir in der Meditation dann länger sitzen, dann denken wir, wir haben Schmerzen, ne? Und dann fangen wir an, die Schmerzen zu untersuchen und untersuchen. Und die verändern sich auch ständig, ne? Und irgendwie, sie scheinen stärker zu werden und so. Und dann sagt uns irgendwas in der hinteren Stimme und sagt, also wenn du jetzt weiter sitzt, dann gehst du drauf. Und dann hören wir meistens auf. Ne? Weil wir wollen uns ja nichts kaputt machen. Ne? Nach einer Stunde sitzen, da kann natürlich die Knochen brechen. Ne? Außer wenn wir im Flugzeug nach Thailand oder USA sitzen, da sitzen wir 8 Stunden und dort bricht uns gar nichts ab. Ne? Aber bei einer Stunde Meditation bricht uns alles ab. Das ist gefährlich, da können wir unser Kreuz ruinieren. Aber wenn wir in Urlaub fliegen, da ruinieren wir nichts, ne? Wie lange ist das, Sascha, in Urlaub? Wie lange bist du geflogen? 4 Stunden, oder? Das war doch wunderbar, oder? Da kam kein Gedanke hoch, dass wir uns da ruinieren, ne? Oder dass wir das jetzt übertreiben, oder dass das jetzt genug ist, ne? Kommt du nie hoch, ne? Warum? Deswegen, einmal die Frage stellen, was heißt das eigentlich Schmerz? Ne? Geh mal rein, was heißt das Schmerz? Ne? Und dann kommen die Gläser und erzählen uns was. Ne? Die erzählen uns ja sowieso ständig was, ne? Das ist wie das Radio, das er zu Hause angestellt hat. Und das läuft dann im Hintergrund ab, ne? Ihr kriegt es ja schon gar nicht mehr mit, ne? Wenn er anfängt zu meditieren, kriegt er mit, ne? Sagen, jetzt musst du dich aber so konzentrieren oder so konzentrieren. Das ist jetzt aber wichtig, das ist jetzt unwichtig. Da musst du unbedingt, das darfst du nicht vergessen, ne? Das Radio läuft ständig, ne? Und das muss man auch mal ausschalten. Und dann ist wirklich Ruhe, ne? Also, wie wenn ihr in die Natur fahrt mit eurem Auto und den Motor anstellt, Motor und Radio anhabt, ne? Kriegst du doch auch von der Natur nichts mit. Dann stellt man das Radio aus, dann wird schon ruhiger, dann kriegt man ab und zu mal die lauten Töne damit, ne? Stellt man den Motor aus und macht die Tür auf, die ganzen Grillen und das, ja, das muss jetzt entstanden sein durch meine Meditation, ne? Sagt man dann. Nee, es war schon immer da. Wir haben es nur nicht gehört, weil das Geräusch von den Gedanken und Erinnerungen ist jetzt dermaßen stark, dass wir das eigentlich gar nicht mitkriegen. Die Schmerzen, die da stehen, die wir sagen, wenn wir in der Meditation sitzen, die sind ständig da. Und die sind im tagtäglichen Leben, sind diese unangenehmen Gefühle, tauchen immer irgendwo auf. Ne? Und da sagen wir, jetzt, das ist zu viel. Ne? Und dann gehen wir rein und sagen, was ist Schmerz? Was ist Schmerz? Was ist Schmerz? Aha, er verändert sich. Aha, er ist nicht konstant. Der Schmerz ist entstanden. Wenn er entstanden ist, dann muss er auch irgendwann mal wieder vergehen. Ne? Weil was immer entstanden ist, das muss ja vergehen. Wir sind geboren worden und wir müssen ja auch sterben. Ne? Also, und dann weiter. Dann wird der Schmerz immer stärker und stärker und stärker. Und irgendwann sagen uns die Kleses, also wenn der Zweite sitzt, dann stirbst du. Und dann musst du so klug sein und sagen, okay, dann lass mal sterben, was sterben kann, und dann schauen wir uns mal, was übrig bleibt. Wurscht, im nächsten Moment sind keine Schmerzen mehr da. Da haben sich nämlich die Kilesas, die die Schmerzen verursacht haben, zurückgezogen. Und wenn die Kilesas sich zurückziehen, dann ist Ruhe. Und die ganzen Schmerzen, die unaushaltbar waren, sind weg. Wie ein Pustekuchen. Und das ist ein Wunder der Meditation. Wer Kilesas nicht kennt, das sind sind im Grunde genommen die Handlanger von Avijja oder die Handlanger der, könnte sagen, Dunkelheit, der Macht, die uns in gefangen hält. Ne? Avijja heißt nicht wissen, aber wissen wollen. Avijja heißt verstehen, nicht verstehen, aber verstehen wollen. Und deswegen könnt ihr euch vielleicht vorstellen, warum wir in diesem ganzen Trubel sind. Weil wir ständig wissen wollen, aber nicht in Einklang mit der Natur wissen können. Und wir wollen die ganze Zeit verstehen, aber nicht im Einklang mit der Natur verstehen. Und wenn wir eine Frage beantwortet haben, dann haben wir 10 neue Fragen. Ne? Und es geht immer mehr raus, als dass es reingeht. Ne? Wenn wir wirklich wissen wollen, müssen wir doch ins Herz. Ne? Das weiß schon alles. Das braucht man nicht erziehen, das braucht man nicht wissen. Das können wir gar nicht lernen, ne? Das Herz weiß immer alles, in jedem Moment. Nur, das, was wir mit unserem Verstand, das wissen wir nicht. Ne? Die Kilesas oder Avijja, die das Herz praktisch unter Kontrolle haben, die wissen das nicht. Und die blenden es praktisch aus, das Wissen, das in unserem Herzen ist. Und deswegen müssen wir mit Hilfe dieser Konzentrationsfähigkeit einfach zum Wissen durchstoßen. Deswegen habe ich euch vorhin in der angeleiteten Meditation, die Güte oder dieses Wohlwollen ist in unserem Herzen drin. Das brauchen wir gar nicht zu erzeugen, das ist doch eine Natur, das ist doch ein Aspekt unseres Herzens. Und dann versuchen wir uns an diesem Meditationswort von Güte oder auch Wohlwollen, aber Wohlwollen ist viel zu lange, Güte dazu zu hangeln, ne, da durchzufinden. Ne? Uns an der Leine entlangziehen, in der Dunkelheit braucht man ja auch irgendwo was, wo man sich entlangzieht, bis man dann hin zu diesem Wort kommt oder bis man dann hin zu dieser Empfindung kommt. Ne? Das kann man dann mit Mitgefühl auch machen. Aber man muss vorsichtig sein, dass man nicht bei der Güte seine Vorstellung von Güte reinbringt. Ne? Seine Vorstellung von Gefühl, was Güte ist. Ne? Oder seine Vorstellung von Gefühl, was Mitgefühl ist. Nein, da dürfen wir nicht draufgehen. Ne? Wir dürfen da nie auf die Gefühle gehen, sondern wir müssen uns durchhangeln. Ne? Bis wir zur wirklichen Herzensqualität durchstoßen. Das ist eine ganz große Gefahr bei diesen angeleiteten Meditationen, dass die Leute so ein Gefühl, also so eine Vorstellung haben, was Güte ist oder was Metta ist oder liebende Güte oder Liebe ist, und dann hängen sie sich an das Gefühl ran, aber zu dem Eigentlichen kommen sie nie durch. Ja? Und so schauen wir genauso und so untersuchen wir im Grunde genommen eigentlich alle diese Dinge. Ne? Alles, was uns irgendwie hindern ist. Was sind Schwierigkeiten? Was sind Probleme? Ne? Und dann fragen wir, was ist ein Problem eigentlich? Wo kommt das eigentlich her? Und dann schauen wir uns das mal an, wie das aufgebaut wird. Ne? Ja, und dann wissen wir das, wie es aufgebaut wird, und dann wissen wir auch gleichzeitig die Lösung, wie das gar nicht entstehen lassen brauchen. Ne? Weil mit Problemen haben wir noch nie was gelöst. Ne? Wir haben immer nur mit Aktionen was gelöst. Und je mehr wir darüber nachgedacht haben, umso unsicher werden. Wissen wir nicht, das könnte so sein, das könnte so sein, das könnte so. Ja, aber wenn ich das so mache, dann mache ich das so. Und dann sind wir tagelang beschäftigt. Wenn wir das Herz aufmachen und das sieht die Situation, dann weiß es sofort, wie das zu lösen ist. Das heißt dann in der Gegenwart leben. In der Gegenwart, da können keine Probleme entstehen. Die Probleme können nur entstehen, wenn wir die Vergangenheit und die Zukunft greifen. Ne? Das war so in der Vergangenheit und das extrapolieren wir und das muss dann auch so in der Zukunft sein. Ne? Nichts da. Letzten Winter war es -20 Grad, das heißt noch lange nicht, dass es diesen Winter auch wieder so kalt ist. Kann ja vielleicht auch mal Sommer werden im Winter. Kann ja alles passieren. Wir können morgen im Lotto gewinnen, ne? Oder wir können morgen unseren ganzen Besitz verlieren. Das wissen wir noch gar nicht. Aber wir extrapolieren immer, ne? Von dem, was gestern passiert ist, auf das, was morgen passiert ist. Und deswegen sitzen wir immer in der Falle. Wir sind im Grunde genommen gar nicht offen für das Leben. Das Leben bietet uns so viele Möglichkeiten. Nur weil wir geplant haben, das müssen wir jetzt machen, ne? Dann verpasst mal alle die schönen Möglichkeiten, die uns einladen, irgendwo mal zur Ruhe zu finden, zur Zufriedenheit zu finden, zur Freude zu finden. Weil wir das schon vorgeplant haben. Das sind die Deutschen natürlich großartig, ne? Die planen schon bis nächstes Jahr vor, ne? Dann kommt eine Situation, wo, ja, hab keine Zeit, kann nicht kommen. Ich würde ja gerne kommen, aber ich habe mein ganzes Leben schon verplant. Oder dann planen, jetzt planen ein paar Leute, wo ich da in Langenzellbund bin, das bei Frankfurt ist, im Kloster, planen schon fürs nächste Jahr. Ob ich nächstes Jahr komme, weiß ich auch gar nicht. Ja, dieses Jahr habe ich keine Zeit. Ne? Es interessiert mich zwar schon, eine Meditation zu lernen, aber dieses Jahr habe ich schon verplant. Ne? Aber nächstes Jahr kann ich dich einplanen, aber nächstes Jahr komme ich gar nicht mehr. Ja. Oder wahrscheinlich nicht. Ne? Ich weiß es nicht. Kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, was morgen passiert. Ob ich zurückkomme, ob ich irgendwo anders bleibe, wo ich bleibe, das weiß ich noch nicht. Das entscheidet sich, morgen entscheidet sich, was morgen passiert. Ne? Wenn die Leute kommen, dann bin ich da für die Leute. Wenn die Leute nicht kommen, dann bin ich für mich alleine. Ne? Das heißt Leben. Ne? Das Planen, das ist ja im Grunde genommen tot. Ne? Wir sind tot. Wir sind überhaupt nicht offen. Ne? Jetzt muss ich da unbedingt hin. Und dann habe ich den Termin und dann habe ich den Termin und den Termin. Und zum Schluss, am Ende unseres Lebens, ne, was haben wir gehabt? Termine. Und wo haben wir gelebt? Wo waren wir frei zu entscheiden? Weil in jedem Moment haben wir die Freiheit entscheiden. Machen wir das oder machen wir es nicht? Für das zu guten, dann machen wir es. Für das nicht zu guten, dann lassen wir es. Ne? Aber es ist schwierig. Ne? Ich verstehe das. Ne? Ich war ja genauso wie ihr eingebunden ins Leben. Ne? Und das Erste, was ich bei der Meditation gemacht habe, wo ich noch im Arbeitsleben gesteckt habe, habe ich, okay, untersucht, ist das wichtig? Nö, weg. Am Anfang war mein Termin, jeden Tag war mein Termin, auch am Wochenende, immer voll. Ne? Den muss ich treffen, um diese Zeit, den und diese, den und diese, den und diese. Ne? Da habe ich das Meeting, da habe ich das Meeting, da habe ich das Meeting. Nach anderthalb Jahren war mein Terminkalender alles abgecheckt. Nee, brauche ich nicht. Nee, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Zum Schluss war er leer. Dann hatte ich Zeit. Dann habe ich gedacht, das ist ja interessant. Jetzt habe ich Zeit. Ne? Hat jemand angerufen, hast du Zeit? Ja, ich habe Zeit. Was? Ganz überrascht. Ich habe nichts mehr geplant. Ne? Ich habe nicht mit dem ganzen Müll, ich habe das dann immer untersucht. Ne? Bringt das was? Ne? Okay, wenn Sport war, okay, das war. Dann habe ich Sport gemacht, das brachte was für den Körper. Wenn man den ganzen Tag sitzt und denkt, dann braucht man irgendwie so einen sportlichen Ausgleich. Das habe ich dann schon gemacht. Ne? Das war aber der einzige Termin in der Woche. Ne? Und sonst hatte ich Zeit. Und wenn mich niemand gebraucht hat, habe ich mich in alten Gesetzen meditiert. Und wenn jemand wollte, wenn ich wollte oder jemand anders wollte, ne, dann haben wir uns halt getroffen. Und das heißt die Kunst des Lebens, also einfach frei zu sein, frei von Planen. Und jetzt braucht ihr euch nur selber euch anzuschauen, wie sehr ihr euer Leben verplant habt. Ne? Was ihr alles erreichen wollt. Wisst doch gar nicht, ob ihr das erreichen werdet. Ne? Was ihr alles wollt. Ne? Vielleicht ist euer Programm ja ganz anders. Vielleicht ist euer Kammer ja ganz anders, dass das in die andere Richtung geht. Und dann wehrt ihr euch ständig gegen das Kammer und dann macht ihr eben die Eltern dafür verantwortlich oder die Gesellschaft oder die Umwelt. Ne? Irgendjemand ist ja verantwortlich, dass die Dinge nicht so laufen, wie ihr sie vorhabt, oder? Ihr seid nicht dafür verantwortlich, ne? Sind wir der andere? Ne? Wir wollen die Dinge so haben, wie wir sie geplant haben, ne? Ja. Und eigentlich immer, was wir erfahren, ist immer, dass das eigentlich nicht unserer Planung entspricht, ne? Und deswegen haben wir das Dukkha. Manchmal passiert es, dass das, was wir geplant haben, auch unseren Erwartungen entspricht. Ne? Aber die meiste Zeit eigentlich nicht. Das haut nicht hin, das haut nicht hin, das haut nicht hin. Und dann sind wir immer negativ geladen. Jedes Mal, wenn es nicht hinhaut, laden wir uns negativ auf. Und wann laden wir uns mal positiv auf? Den einen Moment am Tag, wenn's mal klappt, ne? Wenn man einen schönen Moment hat, ne, du kommst am Morgen, sagt unser Freund oder unser Partner zu uns, oh, heute schaust du aber hübsch aus, ne? Und dann haben wir schon einen hübschen Tag, ne? Dann ist schon unser Tag irgendwie, fängt er schon gut an, ne? Und dann kann er gut laufen, ne? Aber wenn er zu uns hinkommt und sagt, heute schaust du aber, was hast du heute gemacht, ne? Bist nicht aus dem Feder gekommen. Und schon ist unser Tag, ne? So ziemlich gegessen, ne? Oder bist heute in den Farbtopf gefallen oder was auch immer, ne? Irgendwas, so also negativen Kommentar, ne? Oder deine Haare stehen zu Berge, ne? Oder was auch immer, ne? Und jetzt sehen wir, wie sehr wir im Grunde genommen auch an den äußerlichen Dingen hängen, ne? An unserem Aussehen. Wir brauchen nur in den Spiegel zu schauen, wir brauchen uns nur selber anzuschauen. Ne? Und dann sagen wir, oi, jetzt schaut die Ringe unter den Augen verschlafen aus, ne? Hast gestern zu tief in den Topf geschaut oder was auch immer. Und hast zu wenig geschlafen. Und dann haben wir schon gleich wieder negatives, dann fangen wir an, dann haben wir schon gleich wieder einen negativen Tag, ne? Weil mit diesem einen, das braucht ja gar nicht dann unser Partner zu sein, das brauchen wir nur wir selber. Einen eigenen Kommentar über unser eigenes Aussehen, ne? Kriegen wir das mit, haben wir Achtsamkeit, dann sagen wir mal Butter, 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 Butter und dann ist das weg, ne? Dann ist es ausgelöscht. Aber wir kriegen es ja meistens nicht mit, ne? Wir kriegen ja diese negativen Kommentare über unser Ständiges, was uns ständig passiert, kriegen wir nicht mit, ne? Autofahren ist auch ein schönes Beispiel, ne? Da regen wir über uns über den auf. Warum müsst ihr jetzt so scharf bremsen? Warum läuft das, ne? Und dann zum Schluss, ne, nach einer halben Stunde Stadtfahrt, und da sind wir dermaßen geladen, Ja. Anstatt, wenn man mit Butter Auto fahren hat, dann kommen wir. Ne, wir sagen doch, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, ne? Wissen wir doch, ne? Der Bus geht. Ja, ja, nee. Das ist ja okay, ne? Ja. Ja. Ich freue mich, wenn das Zeug was gebracht hat. Und demnächst wieder in diesem Theater. Wie viel, wo seid ihr her? Oh, da gibt es keine Regionalbahn? Heidelberg. Das ist. Ja, alles Gute, ne? Du arbeitest doch in Heidelberg, oder? Bei Heidelberg, achso. Das ist was anderes. Ne? Dass sie das dann überhaupt machen, ne? Ist ja nicht einfach manchmal, ne? Also manche Leute, also gerade die Deutschen, ne? Also wenn das mal 30 Kilometer ist, dann ist das zu weit, ne? Das überlege ich mir 10-mal. Wir überlegen in Thailand, ne, da fährt man halt mal gerade mal 300 Kilometer hin und 300 Kilometer zurück am selben Tag, ne, wenn man das machen will. Ne? Das ist dann kein Thema. Ne? Aber bei uns, wir haben ja gerade davon gesprochen, wir sind ja so eingeplant, ne, dass wir unser ganzes Leben verplant haben. Wir denken wahrscheinlich schon in Zeitslots. Ne? Ne? So wie in der Arbeit, ne? Eine Zeiteinheit, zwei Zeiteinheiten, drei Zeiteinheiten, vier Zeiteinheiten. Erinnert mich dann an, wie hieß das Buch? Momo von Michael Ende, ne? Die Leute haben keine Zeit mehr. Nicht, weil sie sie nicht haben, sondern weil sie sich nicht nehmen. Für das, was ich Interesse habe, kann ich mir doch die Zeit nehmen, ne? Müsste ich mal einfach. Geh mal da von mir aus, ich nehme sie mir einfach, wenn ich Interesse habe. Ne? Und wenn ich kein Interesse habe, ich finde 1000 Gründe, warum ich nicht muss. Alles rationale Gründe. Ne? Das kann ich nicht, weil ich das und das. Das kann ich nicht, weil ich das und das. Ne? Alles rationale. Ne? Und wenn du das deinem Freund oder deine Freundin erzählst, dann versteht ihr das auch, so stimmt, ja. Weil wir so gelernt haben zu denken. Ne? Aber das war für mich war das nie. Das, selbst als ich 18 war. Wenn jemand gesagt hat, keine Zeit, habe ich sofort gesagt, ah, okay, kein Interesse. Ne? Weil wenn ich Interesse habe, habe ich immer Zeit. Ne? So, jetzt sind wir zurück zur Untersuchung. Ne? Wir wollen wirklich, ne? Wenn wir einen geschärften Geist haben, dann sehen wir, wie die Dinge entstehen. Ne? Und dann halten wir uns wirklich in diesen fünf Gruppen auf, ne? Und wenn man jetzt rangeht, ne? Und sich den Weg der Befreiung oder den Weg des Heilwerdens, ne? Heil heißt ja ganz, ne? Heil. Deswegen davon kommt ja auch Heiliger, ne? Ein Heiliger ist jemand, der heil ist, der sich geheilt hat, ne? Der nicht mehr getrennt ist, ne? Wir sind ja alle getrennt, deswegen fühlen wir uns ja auch alle isoliert. Ne? Deswegen brauchen wir auch den anderen, ne? Weil wir uns von uns selber getrennt fühlen. Ne? Ein Heiliger ist jemand, der sich geheilt hat, der nicht mehr getrennt ist. Ne? Der mit allen Wesen im Grunde genommen in Kontakt steht. So. Und auf dem Weg zur Heiligkeit, ne? ist die Untersuchung des Körpers. Ne? Und mit dem Körper natürlich auch körperliche Gefühle. Der Körper wird untersucht. Ne? Und erst dann, wenn der Körper richtig untersucht worden ist, dann kommen die Geistigen, kann das, oder die geistigen Gruppen, wie Erinnerung, Denken und Unbewusstsein und geistiges Gefühl, ne? Die werden dann untersucht. Worauf natürlich die Westler überhaupt keine Lust haben, ist den Körper zu untersuchen und die gehen sofort auf die geistigen Sachen, ne? Das ist doch viel interessanter, ne? Aber dass so viele Dinge erstmal mit dem Geist, mit dem Körper zusammenhängen, das kriegen sie dann überhaupt nicht mit, ne? Die können im Geist das versuchen aufzulösen und aufzulösen und aufzulösen, aber die Ursache liegt im Körper. Hätten sie zuerst den Körper untersucht und wäre der fertig, ja, dann könnten sie es im Geist auch auflösen. Aber da sie nicht sehen, ne, dass die Ursache im Grunde genommen im Körper liegt, weil wenn man den Körper untersucht hat und der Körper weg ist, ne, ja, dann kommen die anderen, werden die anderen vier Daseinsanhaftungsgruppen ja auch viel klarer, ne? Ja, dann kann man auch den Körper dann kann man auch den Geist untersuchen, dann kann man ja das Denken untersuchen, dann kann man Erinnerungen und Assoziationen untersuchen und geistiges Gefühl und dann sieht man, wie die zustande kommen. Aber solange der Körper natürlich noch als Grundelement dranhängt, ne, kann man die nicht untersuchen. Weil die entstehen ja ständig aus dem Körper und geben uns die Illusion, dass sie woanders entstanden sind. Dann müssen wir doch erstmal die Ursache dafür wegmachen. Man fängt ja auch nicht beim Hochhaus oben das Dach drauf zu machen, bevor man überhaupt kein Gerüst hat, ne? Insofern die Körperuntersuchung ist das Wichtigste. Und das ist halt unangenehm, ne? Wer will den Körper schon untersuchen? Wer will schon aufschneiden? Wer will schon mal eine Leiche sehen, ne? Aber wenn wir sterben, ist immer auch eine Leiche, oder? Und wir sind geboren worden, um zu sterben, ne? Also die einzige, die Krankheit, die zum Tode führt, ne? Ist immer die Geburt. Es gibt keine andere Krankheit, die hundertprozentig zum Tode führt wie Geburt. Wenn man nämlich nicht geboren wird, wird man auch nicht sterben. Ganz einfach. Werden wir geboren, müssen wir auch sterben. Egal wie. Aber wir regen uns ständig auf, wie wir sterben könnten und wie wir nicht sterben wollen oder wie, ne? Das ist so ein minimaler Anteil, ne? An dem Tod, ne? Wie wir jetzt sterben. Ne? Wie wir sterben, ist ja meistens karmisch vorausgesetzt, ne? Die einen kommen im Autounfall um, ne? Die anderen kommen in dem Krieg um, und die anderen sterben friedlich auf dem Bett. Je nachdem, wie sie Karma gemacht haben. Je nachdem, was sie gesät haben. Derjenige, der friedlich im Bett rumkommt, der hat nie anderen Lebewesen was zu Leide zugetan. Der andere, der gewaltsam ermordet wird, ne, der hat immer anderen Leben was zu gewaltsam gemacht. Ne? Und der wird dann noch früh sterben. Oder die im Unfall umkommen, die haben das nicht, zwar nicht absichtlich gemacht, ne, aber schon mehr oder weniger. Ne? So. Und das ist schon bestimmt. Ne? In dem Moment, wo wir geboren werden, haben wir eine bestimmte Lebensspanne. Nur das ist gut, dass wir das nicht wissen. Ne? Wäre schlimm, wenn wir wissen, mit 29 Jahren und 5 Monaten sterben wir, ne? Dann hätten wir nicht viel Freude am Leben. Ne? Und das ist ja auch nicht der Sinn und Zweck der Übung. An dieser Lebensuhr kann man ein bisschen drehen, aber nicht sehr viel. Indem wir uns gesund ernähren, kann man ein bisschen die Zeit verlängern. Aber nicht sehr viel, ne? Das ist immer im Prozentbereich, ne? 1%, 0,5%, ne? Was man da verlängern oder verkürzen kann. Aber die Probleme, wenn wir schlecht leben, dann haben wir die Probleme im nächsten Leben. Das ist das große Problem, ne? In diesem Leben, da haben wir wenig Auswirkungen, aber fürs nächste Leben, ne? Leben wir vollkommen ungesund, dann kommen wir mit dem Körper Körper im nächsten Leben, im Körper, der ständig nur Probleme hat. Ne? Oder vollkommen allergisch ist, die Sachen nicht mehr, wo wir uns im letzten Leben überfressen haben, die Sachen nicht mehr essen kann. Ne? Es hat doch alles eine Konsequenz. Wir wissen doch von der Physik, ne? Das ist doch nichts. Es kommt doch nichts von nichts. Ne? Also alles, was wir erfahren, alles, was wir sehen, was uns widerfährt, ne, das hat auch die Konsequenz. Ne? Ist doch die Konsequenz unseres früheren Handelns. Das, was wir jetzt handeln, das wird Konsequenz für die Zukunft sein oder für das nächste Leben sein. Wenn wir jetzt in dem Leben nicht reich werden, ne, dann ist die Ursache, dass wir nicht großzügig gewesen sind. Sind wir in diesem Leben großzügig, dann werden wir im nächsten Leben reich werden. Ne? Das ist das, was der Abende Buddha uns lehrt. Ne? Geben uns hin und opfern wir uns für andere Menschen auf. Ne? Dann werden wir im nächsten Leben zum Beispiel schön sein. Eine schöne Form haben. Ne? Greifen wir doch die ganze Zeit in diesem Leben mit Hass, ne? Dann werden wir im nächsten Leben hässlich sein. Im Deutschen stammt doch das Wort auch. Hass, hässlich? Das ist doch dieselbe Wurzel. Also. Und warum fühlen wir uns von schönen Menschen angezogen? Weil diese Eigenschaft, die Schönheit bringt, uns anzieht. Ne? Jemand, der sich hingibt, jemand, der sich aufopfert für andere, das ist doch immer was, ist doch immer was Angenehmes. Und deswegen fühlen wir uns von hässlichen Menschen abgestoßen, weil die ständig in ihrem Hass brodeln. Ne? Und dann muss man mal wirklich, ne, und das ist hochinteressant, ich habe das häufiger gemacht, ne? Bei den meisten, ne? Bei den meisten trifft das zu. Dann sprichst du mal mit einem hässlichen Menschen, also mit wirklich einem, der von hässlicher Gestalt ist, und dann wirst du sehen, da ist so viel Hass in dem. So viel Ärger, so viel Unmut, ne? Ja. Und dann weißt du es doch, das muss doch stimmen, ne? Von nichts kommt nichts, ne? Das sind nur ganz wenige Menschen, die sich dann wirklich, die darüber reflektiert haben und versucht haben, ne, die Ursache dann zu ändern, im nächsten Leben nicht auch noch hässlich zu werden, sondern sich wieder zu, ne, da wird es dann nicht stimmen. Aber über den Daumen gepeilt stimmt es immer. Und das ist Karma, Ursache und Wirkung. Und was auch immer uns widerfährt, die Ursache liegt bei uns, nicht bei anderen. Hallo, bist schon wieder da. Kann mich zwar nicht erinnern, dass ich dich gemacht habe, aber okay. Sich dagegen aufzulernen, das ist nichts. Zu schauen, in dem Moment, wo uns was passiert, zu schauen. Was ist die Ursache, ne, für diese Wirkung? Und dann schauen wir und schauen und schauen im Herzen und dann sehen wir es. Aha, die ist immer noch da. Also wenn ich die jetzt nicht gleich rausreiße, dann kommt es nochmal. Und nochmal und nochmal und nochmal. Wenn ich mich wehre in der Gegend, dann wird es nicht besser, sondern wird es nur schlimmer. Wenn ich das akzeptiere, okay, dann kann es besser werden, wenn wir dann gleich analysieren und das rausreißen. Und da hilft im Grunde genommen, hilft unsere tagtägliche Reflexion. Wenn wir das wirklich tagtäglich machen, diese Reflexion, dann wird die uns helfen, das zu sehen. Ne? Aber wenn wir nicht sehen wollen, okay, ne? Das ist ja jedem seine Sache. Ne? Das ist ja schlimm, ne? Also im Deutschen ist es ja schlimm. Enttäusche mich nicht, ne? Sag mir nicht die Wahrheit, ne? Ich will in dieser Täuschung leben, ne? Weil enttäuscht zu werden, ist ja im Grunde genommen was Negatives. Das heißt doch, wenn das was Negatives ist, enttäuscht zu werden, also der Täuschung enthoben zu werden, ne? Wenn das was Negatives ist, dann muss doch Täuschung was Positives sein. Oder? Ich möchte in der Illusion leben, dass es so ist, wie ich mir das vorstelle. Und wenn jemand sagt, das ist aber nicht so, wie du dir das vorstellst, dann enttäuscht er mich. Dann nimmt er mir meine Illusion. Und das ist ja im Grunde genommen, was der erhabene Buddha hat ja versucht, den Menschen die Illusion zu nehmen, in der sie leben. sagen, also mein Lieber, schau doch mal an, ne? Öffne doch mal die Augen und dann siehst du es selber. Das, was ich sage, das ist so. Ne? Und da gibt's nichts zum Festhalten. Ne? Da gibt's, wo immer du dich festhältst, da kommt das Leid her. Da kommt das Dukkha her, da kommt die Unzufriedenheit her. Wo immer du nachgreifst, ne? Da kommt die Unzufriedenheit. Das ist die Ursache für unsere Unzufriedenheit. Das ist dieses ständige Greifen, dieses Sein wollen, dieses Werden wollen, dieses Anhaften an unseren Meinungen, an unseren Ansichten. Ne, dann kommt jemand her und sagt, behauptet irgendwas anderes. Ne? Und dann müssen wir sofort wieder verteidigen, warum wir das gemeint haben, warum das, was wir denken, richtig ist. Ne? Was das für eine mühselige Arbeit ist. Ne? Das kriegen wir gar nicht mit. Ja, das ist doch dem seine Meinung, der kann doch meinen, was er will. Nein, das können wir nicht zulassen, weil das unsere eigene Meinung in Frage stellt. Ne? Aber wenn wir natürlich keine Meinung haben, dann können wir jede Meinung zulassen, oder? Stört uns doch nicht. Dann muss ich den auch nicht berichtigen, ne? Sagen, nein, das ist aber falsch, ne? Also er kommt her, ne? So wie ihr und wollt wissen, stimmt es denn auch oder so? Ja, dann kann ich natürlich sagen, nein, das ist richtig oder das ist falsch, ne? Aber wenn ihr nicht herkommt, ne? Ich komme nicht zu euch. Sagt ihr, denkt falsch, ne? Nein. Das Interesse dafür, für die Wahrheit zu hören, das muss schon bei euch liegen, ne? Das muss schon von euch kommen. So. Irgendwelche Fragen? Du wolltest noch was wissen mit Gefühl, mit Vedana. Ist das jetzt ein bisschen klarer geworden?
Es ist ein bisschen klarer geworden, ja.
Also du musst wissen, es gibt das körperliche Gefühl und das geistige Gefühl. Ja. Nein, das habe ich nicht gemeint. Du musst Sila, die Tugendregeln, Samadhi und Panya, also das heißt Untersuchung. Ne? Aber bei der Untersuchung fangen wir mit dem Körper an und mit den körperlichen Gefühlen. Jetzt mach mal deine Augen zu und dann schau mal, was in den Beinen losgeht und das ist körperliches Gefühl. Die Reaktion des Chittas auf dieses körperliche Gefühl ist ein geistiges Gefühl. Also diese Ablehnung oder dieses Wollen. Wenn das ein angenehmes Gefühl ist, dann will das Chitta mehr davon. Ist es ein unangenehmes Gefühl, dann sagt es, das will ich aber nicht. Bei Schmerzen kannst du diese Trennung sehen, wenn du die untersuchst, körperliche Schmerzen. Ne? Dann siehst du sofort die Ablehnung des Geistes, das will ich nicht. Deswegen sage ich ja, ohne Samadhi braucht man gar nicht mit der Untersuchung anzufangen. Und je mehr Samadhi, je mehr einspitziger der Geist ist, ne, oder je mehr konzentrierter, das wisst ihr doch alle. Ihr habt ja wahrscheinlich alle studiert, ne? Und wenn ihr ein Fach, wo das euch nicht interessiert hat, und dann müsst ihr die eine Seite lesen, und dann müsst ihr nochmal lesen, und nochmal lesen, und nochmal lesen, ne? Weil er ständig abgelenkt war, weil das Fach euch einfach nicht interessiert hat. Das heißt, jetzt in der Schule oder an der Uni gewesen. Ne? Und dann setzt man sich einmal hin und sagt, so, jetzt konzentriere ich, dann liest du es einmal durch und dann hast du es nämlich auch verstanden. Aber nur weil ich das nicht mag, ne? Ständig kommen die Gedanken und ja, was mache ich jetzt nach? Und warum ruft meine Freundin nicht an oder warum das nicht oder das und nicht? Und jetzt bin ich hungrig, ne? Dann hast du gerade einen Absatz gelesen und dann denkst du an solche Sachen und dann verstehst du natürlich die Sachen. Ne? Also wenn der Geist konzentriert ist und normalerweise sage ich, mit Untersuchung kann man dann anfangen, wenn er mal 5 Minuten oder wenn man mindestens mal 10 Minuten auf demselben Punkt bleiben kann. Wenn ich was untersuche, dann will ich ja nicht in einem Moment untersuche ich Vorhänge, im nächsten Moment untersuche ich Seife. Ne? Das bringt doch auch nichts. Ne? Der springt nämlich ständig. Ne? Wenn du mal siehst, wie schnell er springt. Ne? Drei Gedanken ungefähr, ne? Nach meiner Beobachtung, 3 Gedanken gehen um das eine Subjekt. Ne? Und dann springt er zum nächsten. Und dann springt er wieder. Ne? Und innerhalb einer Stunde ist er einmal um die Erde gesprungen. Ne? Dann sind wir nämlich wieder zurück beim Alten. Ne? Und dann denken wir, wir haben wirklich nur über das eine Subjekt nachgedacht. Nichts da. Wir sind nämlich einmal rundherum gegangen. Ne? Ja, weil du lebst in deinen Gedanken. Das ist das, was ich gesagt habe. Wir leben in unserem. Warum ist der Professor so interessiert? Na, das ist ja schön. Warum lebt er in seinem geistigen Elfenbeinturm? Ja, weil das alles nur Gedanken sind. Weil Gedanken, wenn du so lange in deiner Gedankenwelt lebst, na, da kann ja im Grunde genommen gar nichts passieren. Na? Und je mehr die Leute in ihrer Gedankenwelt leben, na, umso weniger nehmen sie ja die Realität wahr. Also die werden dann so geschockt, ne, und dann kann es sein, sie öffnen sich oder sie ziehen sich zusammen und enden in der Klapsmühle. Denkst du? Denke nicht gedacht zu haben. Die primäre Form der Gedanken, also die primäre Form der Kommunikation ist der Satz, ne? Wenn du mal schaust, ne? Aber dann musst du das natürlich machen, dann musst du erstmal den Geist zur Ruhe bringen. So lange, bis er wirklich auf einen fokussiert ist. Und dann tust du deine Augen, dann gehst du die Stadt, dann tust du deine Augen da praktisch vor dich hin, einen Meter vor dich hin, und du bleibst wirklich nur bei deinem Buddha. Und du registrierst alles, was um dich herum vorgeht. Du brauchst gar nicht hinschauen. Das Chitta weiß das, ne? Das Chitta weiß alles, was überall, ne, irgendwo in der Welt passiert, ne? Und es braucht nicht zu kommunizieren, das weiß nämlich schon. Und der andere wird da auch wissen, ne? Wir machen ja diese Fehlkommunikation nur immer, weil wir immer den anderen falsch verstehen, ne? Weil wir eben nicht mehr auf unser Herz hören. Wird man mit dem Herz, ne, den anderen, was, der sagt irgendwas, ne? Aber das, was er sagt, ist ja nicht, was er meint, ne? Hat ja mal ein amerikanischer Professor, wunderbar. Das, was du denkst, du verstanden hast, habe ich aber nicht gesagt, ne? Das denkst du nämlich nur, dass du das verstanden hast. Habe ich aber nicht gemeint, so. Ganz, ganz irre Spiele gibt's nämlich damit, ne? Wir leben in unserer Gedankenwelt und deswegen können wir gar nicht mehr mit wahrnehmen, was die anderen fühlen, was die anderen denken. Ne? Und wir reagieren praktisch nur auf die Symbole, auf die Tennisbälle, die uns zugeworfen wird. Ne? Und dann sieht man gelben und dann schmeißt man roten zurück. Oder wir schmeißen den gelben zurück. Ne? Aber was wichtig bei der Kommunikation ist, ist ja die Intention des anderen. Ne? Und die Intention hat in den meisten Fällen von Menschen, die je abgehobener sie sind, überhaupt nichts mehr mit ihren Worten zu tun. Ich habe das häufig ausprobiert, ne? Mir hat irgendjemand hat mir was erzählt, ne? Und dann habe ich mich auf mein Herz zurückgezogen und dann da hat er mir irgendwas erzählt, ne? Und ich habe ihm aus meinem Herzen geantwortet, ne? Und dem sind die Latschen runtergefallen, also die Augenlider, ne? Er fühlte sich verstanden. Aber das, worüber er erzählt hat, hat überhaupt nichts damit zu tun. Warum er das gesagt hat. Die Intention ist ja, warum ich sage ich etwas. Ne? Warum rufst du an? Ne? Das, was du sagst, ist dann vollkommen uninteressant. Das Warum, ne? Warum rufst du jemand an? Ne? Das ist die Intention. Und wenn jemand dann mit dem Herzen, ne, deine Intention aufnimmt und auf das, ne, dann fühlst du dich verstanden. Aber du sagst was vollkommen anderes. Das ist vollkommen außer der Reihe. Schau es dir mal an. Ne? Sei dir bewusst, ne, warum du anrufst und dann oder beobachte dich mal, wenn du anrufst. Ne? Sei dir deine Intention bewusst und dann sei dir bewusst, was du sagst. Ne? Vollkommen anderes Stockwerk. Ne? Und das läuft beim anderen auch so ab. Und deswegen gibt's doch diese, weißt du, wir reden von anderen Dingen, ne? Der kommuniziert hier und wir kommunizieren hier oben, ne? Und dann zum Schluss schreien wir uns an und dann berühren sich vielleicht die Wellen, ne, von diesen zwei Stockwerken, ne? Ja? Was primär vor sich geht, ist die Intention. Gedanken kommen danach. Und deswegen versuchen wir, mit diesem Buddha im Moment zu bleiben. Da kriegen wir viel, viel mehr mit. Aber die meisten Menschen wollen es gar nicht wissen, weil zuerst kriegen sie die ganze Scheiße mit, die sie mitgebaut haben. Wer will das schon wissen? Aber dann räumen sie raus, na, genauso wie wenn man 50 Jahre lang alles, was man nicht brauchen kann, in Attic, also in unseren, wie heißt das, Dachspeicher geschoben haben, ne? Da kriegst du die Tür schon gar nicht mehr zu, was da alles drin ist. Na, und dann sagt dir jemand, da ist was in deinem Speicher, das ist Gold, pures Gold, ne? Und dann machst du die Tür auf und dann kommt dir der ganze Grußstein entgegen und vor allem der ganze Müll und der stinkt schon, also der stinkt extrem, ne? Aber wenn du ans Herz willst, na, dann musst du halt erstmal diese Dachkammer, die geistige Dachstube aufräumen, ne? Bevor du da an den Schatz kommst, ne? Mach die Gedanken ruhig und dann siehst du es. Ne? Dann siehst du viele Dinge. Ne? Manchmal fallen dir wirklich die Schuppen vor den Augen weg. Ne? Das ist alles nur Denken. Ne? Das hat sich ja auch in unserer Welt so symbolisiert. Ne? Das Schlimmste ist ja dann noch das Internet oder diese Computerspiele. Ne? Das denken ja die Leute genauso, das ist real, ne? Die sitzen da vor, Game over, ne? Neues Game, ne? Sitzen sie wieder davor, ne? Dann ist wieder Game over. Und dann können aber nicht mehr los, ne? Und jetzt überlegt er mal, der macht das 20 Jahre. Der hat doch überhaupt keine Vorstellung mehr, was Realität ist. Der geht doch genauso mit diesem Ding in die Welt raus, ne? Du weißt doch überhaupt nicht mehr, was los ist. Und genauso haben wir den Boden zur Realität verloren. Ne? Geht alles nur noch in unseren Gedanken, Vorstellungen. Na, schauen wir doch mal, was ist das denn eigentlich? Wenn ich was denke, was heißt das denn eigentlich? Im Punkt der Gefühl, was ist das für ein Gefühl? Und dann schaue ich mein geistiges Gefühl an oder mein körperliches Gefühl an und dann kriege ich so langsam Stück für Stück wieder einen Bezug zur Realität. Den wir verloren haben, ne? Weil alles, ne? Wir lernen es ja auch von 5 an. Wer kann euch, da kann euch ja niemand einen Vorwurf da machen, ne? Ihr habt es ja genauso gelernt. Und deswegen war es ja auch am Anfang genauso schwierig für mich wie für euch, ne? An dem mal das Denken aufzuhören. Aber ich wollte es, ne? Na, 1,5 Jahre lang gedauert, ne? Weil ich nur gedacht habe. Nur in meinen Gedankenwelten lang war. Ne? Und vielleicht wahrscheinlich sogar noch schlimmer als ihr. Ne? Als Forscher bist du praktisch nur noch. Ne? Da hörst du gar nicht mehr auf. Ne? Du hast zwar einen 8-Stunden-Tag, ne? Aber du denkst bis 1 Uhr morgens, solange bis du total kaputt bist. Ne? Und dann legst du dich ins Bett und dann fängst du an, morgens wieder weiterzudenken. Du bist eigentlich gar nicht mehr mit, was du machst in deinem Leben. Ne? Du denkst nur über das Problem nach, denkst. Und dann irgendwann, oh, Meditation, was ist das? Denken aufhören. Oh, das klingt mir, wie das schwierig ist, wenn du die ganze Maschinerie mal in Gang gesetzt hast, ne? Das will ja denken, ne? Das hat ja Momentum, ne? Je mehr wir Energie wir in das Denken hineintun, ne? Ja, umso mehr kriegt es doch ein Momentum, das rollt doch. Und dann setzen wir uns hin bei der Meditation und dann müssen wir ne? Aufhalten, ne? Zurückschrauben das Momentum, ne? Das geht nicht von heute auf morgen, ne? Man muss schon ein bisschen Geduld haben. So. Noch an, von anderen noch Fragen? Und wie geht's dir? Besser geworden? Ja, du schaust auch viel besser, du schaust um einiges besser aus, ne? Na, wunderbar. Du machst auch fleißig Meditation, oder?
Ich gebe mir Mühe, aber ja. Ich bin noch nicht so gut. Aber ich bin dabei.
Okay.